Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, dass alle einen Platz finden. Es werden gerade noch Stühle aus dem Keller geholt, aber das kriegen wir hin. Ja, wie schön. Also Antifeminismus als Kind der globalen Rechten, kein leichtes Thema. Deshalb umso schöner, dass Sie und ihr an dem Donnerstagabend jetzt hier seid. Mein Name ist Annalena Passio und ich arbeite hier als Referentin für Urban Churching in K-Punkt. Zusammen mit einem Arbeitskreis mit unterschiedlichen Menschen, mit der katholischen Erwachsenenbildung im Bistum Hildesheim und der katholischen Akademie in Hannover, habe ich diese Reihe Toxic Church entwickelt. Die Akademie und KIB mit ihrem Bildungsanspruch und wir als K-Punkt urbane Kirche mit der ständigen Frage nach einer pluralitätsfähigen Kirche. Toxic Church. Heute ist schon der dritte Vortrag in dieser Reihe. Und seit letzter Woche ist viel passiert. Ich denke, das haben wir alle mitbekommen. Die AfD ist in Hessen zweitstärkste Partei und hat auch in Bayern einen klaren Zuwachs bekommen. Die letzte Veranstaltung zu rechten ChristInnen, die auch bei uns intern nochmal kontrovers diskutiert wurde, zeigte eine Relevanz, auch für eine innerkirchliche Positionierung und auch Abgrenzung und einen stärkeren Blick auf die Verbindung von Kirche und Rechtspopulismus. Sowohl bei Liane Bethnatz als auch bei Doris Reisinger, dem ersten Vortrag, kam immer wieder das Thema Antifeminismus auf. Aber wir haben auch gemerkt, so ein Abend reicht gar nicht, das eben mal nebenbei zu thematisieren. Heute wollen wir also schauen, was steckt eigentlich hinter diesem Begriff Antifeminismus? Welche antifeministischen Positionen gibt es in den Diskursen in unserer Gesellschaft? Und warum dient ausgerechnet Antifeminismus als Kitt der globalen Rechten über Deutschland hinaus? Bevor wir aber inhaltlich starten, noch ein paar organisatorische Hinweise. Am Eingang könnt ihr und sie Limo kaufen oder Wein oder Wasser, wonach einem gerade ist. Die Toiletten sind etwas versteckt und zwar im Keller. Sie sind barrierefrei über den Aufzug hier vorne erreichbar oder da hinten über die Treppe. Wir haben für heute 2 Stunden eingeplant und es wird so einen Vortrag von 1 Stunde geben und danach dann eine Fragen- und Diskussionsrunde. Das heißt, wenn Sie oder ihr schon vorher Fragen habt, schreibt sie euch auf. Dafür soll auf jeden Fall genügend Platz am Ende sein. Und wie bei jeder Veranstaltung gibt es auch heute ein Awareness-Team, was sich einmal selbst vorstellt.
Auch von uns guten Abend. Mein Name ist Daniel, ich bin zusammen mit
Sonja.
Wir dürfen heute das Awareness-Team sein. Das Awareness-Team gibt es, weil bei uns in der Vorbereitung klar geworden ist, das sind Themen, die uns irgendwie auch sehr berühren können und vielleicht auch manches auslösen, vielleicht auch antriggern. Wir wollen dafür Sorge tragen, dass Platz dafür ist, dass Menschen, wenn es euch so ergeht, dass ihr Kontakt aufnehmen könnt zu uns, wenn ihr Gesprächsbedarf habt, wenn ihr das Gefühl habt, hier läuft irgendwas schief, hier werden Dinge oder ich als Person irgendwie nicht richtig wahrgenommen oder auch falsch wahrgenommen oder auch diskriminiert. Also alle solche Dinge können passieren und darum gibt es ein Awareness-Team, um auch das sichtbar und auch ins Gespräch bringen zu können.
Neben uns hier im Raum als Personen, die wir ansprechbar sind, gibt es zudem einen Rückzugsraum oben. Auch da sind wir ansprechbar, wenn da Bedarf besteht, in einen ruhigen Raum zurückzugehen. Sei es entweder in Stille oder zum Reden, auch dafür sind wir da. Und zusätzlich gibt es noch diesen Ressourcenguide mit Menschen, die auch über diese Veranstaltung hinaus ansprechbar sind. Den bekommt ihr bei uns, die liegen hier aber auch verteilt.
Vielen, vielen Dank, dass ihr heute da seid. Als wir die ersten Vorträge und Workshops veröffentlichten, bekam ich eine Nachricht, dass das ja alles nur Frauen seien und die Diversität fehlt und die unterschiedlichen Perspektiven. Abgesehen davon, dass eine der referierenden Personen sich nicht als Frau, sondern als nicht-binär identifiziert, musste ich bei dieser Nachricht ein bisschen schmunzeln. Wie oft saß ich gerade in kirchlichen Kontexten, in Konferenzen, bei Podien und hörte immer nur Männern zu, weil auf den Podien und für die Vorträge nur Männer eingeladen waren. Irgendwie hat also eine Zusammenstellung der referierenden Personen für die Reihe Toxic Church schon zu einer Provokation geführt. Einmal war ich bei einer Veranstaltung, die hieß, wie die Selbstbestimmung die Welt provoziert. Und ich merke, wie sehr Feminismus für mich mit Selbstbestimmung zu tun hat. Und ich denke, genau darum wird es heute auch gehen, wie die Selbstbestimmung die Welt provoziert. Ich freue mich, dass Antje Schrupp heute hier ist. Antje ist Politikwissenschaftlerin, Theologin, Bloggerin und Journalistin. Und gerade diese Kombi finde ich bei dem Thema super spannend. Letztes Jahr erschien ihr Buch Reproduktive Freiheit, eine feministische Ethik der Fortpflanzung. Für mich eine große Leseempfehlung an alle, die das Buch noch nicht kennen. Sie forscht vor allem zur politischen Ideengeschichte von Frauen und promovierte über feministische Sozialistinnen im 19. Jahrhundert. Ich freue mich, dass du heute da bist und damit übergebe ich das Wort an dich.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung, für die nette Vorstellung und dafür, dass er diese Reihe macht, die ich unglaublich wichtig finde in diesen Zeiten. Und Antifeminismus. Antifeminismus ist tatsächlich ein großer Begriff und ein sehr alter Begriff. Den gibt es nicht erst seit kurzem, nicht erst seit Trump oder seit der AfD. Den gibt es schon so lange, dass Hedwig Dohm, die deutsche Frauenrechtlerin, schon 1902 ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Die Antifeministen. Und darin hat sie vier Typen von Antifeministen unterschieden, die ich jetzt heute nicht vorstellen will, weil sich die Welt ein bisschen schon verändert hat seit 1902. Aber ich finde, man kann sich auch heute noch vorstellen, was sie damit meinte, wenn sie von den Altgläubigen spricht, den Herrenrechtlern, den praktischen Egoisten und den Rittern der Mater Dolorosa. Es ist eine relativ aktuelle Typisierung, aber natürlich hat sich in den 120 Jahren, seitdem Hedwig Dohm dieses Buch geschrieben hat, so manches verändert. Vor allen Dingen hat sich verändert die Frauenbewegung und dass wir heute den Begriff der Emanzipation haben, der auch zu großen Teilen verwirklicht ist. Anders als vor 100 Jahren haben Frauen in Europa und auch in vielen anderen Ländern der Welt heute dieselben Rechte wie Männer, zumindest weitgehend dieselben Rechte. Diskriminierung und Frauenfeindlichkeit werden in aller Regel nicht mehr offen und stolz zelebriert, sondern sie verstecken sich dann in Strukturen oder in scheinbar harmlosen Anzüglichkeiten und in Alltagssexismus, aber nicht so, dass Leute kommen und sagen, ja, ich hasse Frauen oder so. Die gibt es auch, ich komme später auf sie zu sprechen, die gibt es auch wieder, aber im Mainstream, sage ich mal, bei der Regierung, in denen, was sich so gehört oder nicht, ist doch das Bekenntnis, zumindest das Lippenbekenntnis zur Emanzipation der Frauen selbstverständlich. Und genau deshalb, weil in der allgemeinen Bevölkerung, in der allgemeinen symbolischen Ordnung, sage ich, eigentlich Emanzipation und Gleichberechtigung selbstverständlich geteilte Werte sind. Genau deshalb kann Antifeminismus zum Kitt der globalen Rechten, zum Identitätsmerkmal werden. Also ein Identitätsmerkmal der Systemkritiker muss ja was sein, was sich vom System unterscheidet. Ne? Antifeminismus ist die zentrale Ideologie in der neuen Rechten, im Rechtsextremismus von Donald Trump bis zur AfD, von christlichen FundamentalistInnen bis hin zur Männerrechtsbewegung und den sogenannten Incels, also den Involuntary Celibates, auf die gehe ich nachher auch nochmal ausführlicher ein. Und was diese Gruppen eben miteinander verbindet, was ihr Erkennungsmerkmal ist, ist die Ablehnung von Feminismus. Und deshalb hat sich der Antifeminismus in den vergangenen Jahren eben auch zusammen mit diesen rechtspopulären, rechtsautoritären Bewegungen ausgebreitet. Und dabei spielt die Berufung auf das, was doch der gesunde Menschenverstand ganz selbstverständlich weiß, angeblich eine große Rolle. Also das schafft eben diese, wir wissen doch alle, dass es zwei Geschlechter gibt. Wir wissen doch alle, dass es die Mütter sind, die sich um Kinder kümmern müssen. Wir wissen doch alle, dass Liebe nur zwischen Männern und Frauen stattfinden kann. Wir wissen das doch alles. Das ist doch natürlich. Und dieser Appell an den sogenannten gesunden Menschenverstand, das ist eine Verbindung schafft zwischen rechtsextremen, rechtsautoritären Gruppen, die ansonsten Positionen verbieten, die ein normaler, durchschnittlicher, bürgerlicher Mensch nicht teilen würde, und eben der Mitte der Gesellschaft. weil man mit diesem gesunden Menschenverstand eben anknüpfen kann an Gedanken, die viele Menschen haben, wenn sie vielleicht nicht so ganz verstanden haben, was der allerneueste Turn der Genderforschung und der Queer Studies jetzt im letzten halben Jahr wieder herausgefunden hat. Und dieser Appell an den gesunden Menschenverstand, der ist eben zentral. Und das macht eben den Antifeminismus heute so gefährlich, weil dieses Narrativ der natürlichen Geschlechterverhältnisse eben das Einfallstor ist, über das wirklich Rassismus, Menschenfeindlichkeit, antidemokratische Tendenzen sich ausbreiten können und anknüpfen können an den Diskurs der bürgerlichen Mitte, sag ich mal. Das Problem ist dabei auch, dass der Antigenderismus, da komme ich auch gleich drauf, wie sich Antigenderismus und Antifeminismus eigentlich zueinander verhalten, der ist zum, also gegen Gender zu sein, was immer das bedeutet, gegen Gender zu sein, aber gegen Gender zu sein ist ein Identitätsmerkmal geworden für rechte Kreise. Das heißt, und das ist das, was es so gefährlich macht, es ist nicht so heutzutage, dass sich Menschen, die gegen neuere Geschlechterverhältnisse sind, die gegen Freiheitsbestrebungen von Frauen sind, die gegen Weiterentwicklung oder Neuentwürfe von Gender und was Geschlechterdifferenz bedeutet, die dagegen sind inhaltlich, dass die sich irgendwo versammeln, um ihre gemeinsamen Interessen zu vertreten, sondern es ist genau andersrum. Wer zu bestimmten Kreisen gehören will, muss dieses Anti-Gender-Narrativ vor sich hertragen, damit er da dazugehört. Und das führt natürlich auch dazu, dass es sich sehr viel weiter noch verbreitet, als nur unter denen, die das so sehen. Also manche wollen es auch so sehen, damit sie zu einer bestimmten Bewegung dazugehören können. Und ja, das hat inzwischen ganz handfeste Folge. Wir wissen, dass es Attentate schon gegeben hat, die aus Frauenfeindlichkeit oder Transfeindlichkeit heraus Leute umbringen, bis hin zu Gesetzesinitiativen, die den Zugang zu legalen und sicheren Möglichkeiten, eine ungewollte Schwangerschaft zu beenden, in vielen Ländern wieder zurückdrehen und so weiter. Und leider ist eben das Christentum in diesem Trend, in dieser aktuellen gesellschaftlichen Situation ein Teil des Problems und kein Teil der Lösung. Und das ist eben der Grund für die Wichtigkeit auch dieser Reihe hier. Denn ich glaube, dass tatsächlich auch so eine säkulare Öffentlichkeit heute gar nicht mehr in der Lage ist, christliche symbolische Narrative zu verstehen und deswegen auch nichts dagegen unternimmt. Und was aber wichtig ist, bei all dem zu verstehen, und das kommt nochmal auf die, hier reden ja nur Frauen, Vorwurf zurück, Antifeminismus bedroht nicht nur die Freiheit und die Rechte von Frauen und von Transpersonen, sondern Antifeminismus gefährdet eben den Kern liberaler und demokratischer Gesellschaften, genau aufgrund dieser Kittfunktion, den es hat. Und deswegen ist es nicht nur was, wo sich Frauen oder Transpersonen oder andere queere Personen Sorgen machen müssten, sondern eigentlich müssten sich alle Sorgen machen, die an Liberalismus und Demokratie interessiert sind. Genau. Aber klar, ich fange mal ganz vorne an. Wir befinden uns hier in einem langen, langen Kontinuum. Wann ist das Patriarchat entstanden? Weiß ich nicht genau, aber es ist schon sehr lange her. Ungefähr, es ist entstanden irgendwann zwischen 10.000 und 3.000 vor Christus. Und wer darüber mehr wissen will, sollte das Buch von Angela Saini, die Patriarchen, lesen, die da die aktuellen Forschungsstand dazu, ist auch eine Journalistin, sehr schön zusammengefasst hat. Aber so weit zurück und so tief in die Geschichte kann ich nicht zurückgehen. Aber ich kann mal bestimmte Punkte unterscheiden. Frauenfeindlichkeit, Antifeminismus ist so ein Boost. Da passt alles und nichts drunter. Und ich unterscheide jetzt mal, also diese Unterscheidungen sind natürlich für alle Unterscheidungen ein bisschen willkürlich, aber für das Thema, was wir heute haben, ist es, glaube ich, wichtig. Es gibt erstens mal Sexismus. Sexismus bedeutet, es gibt Klischees und Stereotype über Frauen. Frauen können nicht rechnen, ist Sexismus, ja? Sexismus gibt es auch gegen Männer. Männer dürfen nicht weinen. Also Sexismus bedeutet, man schreibt Personen aufgrund ihrer Geschlechtsidentität Klischees und Stereotype zu. Was anderes und davon unterschieden ist Misogynie, Frauenfeindlichkeit, also die Vorstellung, dass Frauen der Gesellschaft etwas schulden. Es gibt, da gibt es dieses ganz tolle Buch von Kate Mann dazu, Das heißt, Down Girl, die Logik der Misogynie, empfehle ich auch zu lesen, weil ich auch darüber heute nicht genauer reden kann. Aber Misogynie ist, es gibt in unserer Gesellschaft und in unserer Kultur die Vorstellung, dass Frauen zu etwas verpflichtet sind, auch wenn sie sich nicht freiwillig dafür entschieden haben. Das hauptsächliche Beispiel ist dafür, dass Frauen, die ungewollt schwanger sind, verpflichtet sind, das Kind zur Welt zu bringen. Aber es geht weiter. Frauen sind auch verpflichtet, sich um Kinder zu kümmern. Frauen sind verpflichtet, sich um alte Menschen zu kümmern, vor allen Dingen, wenn es die eigenen Eltern sind. Frauen sind verpflichtet, zu lächeln und höflich zu sein. Frauen sind verpflichtet, aus dem Weg zu gehen, wenn ein Mann ihnen entgegenkommt. Es gibt so sehr subtile Vorstellungen davon, was Frauen der Gesellschaft schulden oder was Frauen Männern schulden. Und wenn sie diese Erwartungen nicht erfüllen, sind sie feindlichen Aggressionen ausgesetzt. Anders als Männer, von denen man diese Erwartungen nicht hat. Da kann ich jetzt auch nicht genauer drauf eingehen, aber Kate Mann schildert und analysiert das gut, diese Kultur der Misogynie, die eben auch leider die Emanzipation überlebt hat. Also die Emanzipation hat das nicht abgeschafft, dass es diese Erwartungshaltung gegenüber Frauen gibt. Und dann gibt es halt den klassischen Antifeminismus. Das ist eine politische Position gegen die Gleichberechtigung und Freiheit der Frauen. Und deswegen gibt es logischerweise Sexismus und Misogynie gibt es schon immer. Aber Antifeminismus gibt es eigentlich nur da, wo Frauen das Recht auf Freiheit und Gleichheit einklagen, weil der Antifeminismus sich gegen diese politischen Forderungen von Frauen wehrt. Deswegen ist der Antifeminismus in Europa im 19. Jahrhundert entstanden, als die Frauen im Zuge der Französischen Revolution gesagt haben, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, wir wollen auch frei und gleich sein. Und gegen diese Frauenbewegung, die die bürgerlichen Rechte auch für die Frauen eingefordert hat, kennen Sie die Namen, Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges und so weiter, also direkt nach der Erfindung der Demokratie, dieser Gleichheitsidee, dann gab es die Antifeministen, die gesagt haben, nein, Freiheit, Gleichheit gut, aber nicht für die Frauen, nur für die Männer. Das heißt, eigentlich sind die Feministinnen Anti-Antifeministinnen, weil der Feminismus hat sich dann gegründet als Gegenbewegung gegen diese Antifeministen. Also Antifeminismus im Ursprung heißt nicht gegen Feminismus sein, sondern gegen Frauen sein. Also gegen die politische Gleichberechtigung von Frauen sein. Und der Feminismus ist eigentlich Anti-Antifeminismus, also eine politische Bewegung, die sagt, nein, wir fordern diese Rechte auch von Frauen. Genau. Und der Sozialwissenschaftler Sascha Frühling hat es für die heutige Zeit in der aktuellen Broschüre so formuliert, Antifeminismus bedeutet, feministische Anliegen und Positionen pauschal, aktiv und oft organisiert zu bekämpfen oder zurückzuweisen. Gut, und dann kommen wir zum letzten, und das ist das, worum es heute gehen soll, der lange Vorrede darüber, worum es heute nicht gehen soll, ist der Antigenderismus. Der Antigenderismus ist nämlich ein neues Framing, das etwa seit Mitte der 90er Jahre aufgekommen ist. Und das, womit wir es heute meistens zu tun haben. Es baut natürlich auf die vorherigen auf, aber es gibt ihnen einen neuen Dreh. Und so wie der Antifeminismus auf die Emanzipationsforderungen der Frauen reagiert hat, reagiert der Antigenderismus auf die erfolgreiche Durchsetzung der Emanzipation. Also der Antigenderismus ist das Narrativ, das jetzt stark ist, wo man ja die Emanzipation der Frauen als solche nicht mehr bekämpft, sondern die Folgen, die diese Emanzipation hat, etwa wenn Frauen dann zu viel fordern, ne? Und sich nicht zufrieden geben mit dem, was sie erreicht haben. Das heißt, beim Antigenderismus geht es kurz gesagt nicht darum, den Frauen alle ihre Rechte wieder wegzunehmen, sondern es geht darum, frauenfeindlich bleiben zu können, aber trotzdem zu simulieren, dass man für Gleichstellung ist. Und die Herkunft ist eben seit den 1990er Jahren. Und was typisch ist für Antigenderismus, ist, dass feministische Ideen oder Forderungen aufgegriffen werden und gegen die Frauen gewendet werden. Also zum Beispiel Väterrechtler, die ihren Anspruch auf die Kinder nach der Scheidung nicht mehr damit begründen, dass der Vater einfach der Herr im Haus ist und die Kinder gehören ja ihm, so wie das früher war, sondern heute wird gesagt, wir sind doch alle modern und gleichberechtigt und das ist doch unemanzipiert, wenn die Frauen immer die Verantwortung für die Kinder bekommen. Das ist sozusagen umgedreht. Und ein anderes Beispiel, wir bezahlen den geschiedenen Frauen keinen Unterhalt mehr, weil moderne emanzipierte Frauen können doch ihr Geld selber verdienen. Also das sind so Beispiele dafür, wie das heute... Oder es gibt auch eine weibliche Variante dafür, dass bestimmte konservative Frauen oder auch Männer sagen, das sind so ein bisschen ähnlich die Retter der Mater Dolorosa. Die wahre Frau will ja Apfelkuchen backen, erinnert euch vielleicht an Eva Herrmann. Also wir vertreten doch die eigentlichen Interessen der Frauen und die Feministinnen, was sie wollen, das ist ja gar nicht im Interesse der Frauen. Die wahre Frau will doch zu Hause bleiben, Apfelkuchen backen und so weiter. Nicht, dass es keine Frauen gäbe, die das vielleicht wollen würde, das will ich gar nicht abstreiten, aber das geht um das Narrativ, sozusagen zu bestreiten, dass der Feminismus überhaupt für die Frauen eintritt. Genau, und... in diesem dritten Punkt ist natürlich das, wo auch viele christlich-fundamentalistische Gemeinden andocken. Die wahre Natur der Frau, die eben nicht ist, gleichberechtigt zu sein, sondern in Freiheit, in Emanzipation sich für ihre natürliche Rolle in der Schöpfung entscheiden kann. Und später kam dann eben ein ganz wichtiger Punkt dazu, die Ablehnung der wissenschaftlichen Genderforschung an den Universitäten, weil parallel zur Emanzipation ist ja auch entstanden die... das Bewusstsein dafür, dass die bisherige akademische Forschung total männerzentriert war, dass also über Frauen nicht geforscht wurde, dass viele Forschungsergebnisse einfach falsch sind oder nur richtig sind, wenn man davon ausgeht, dass die Welt ausschließlich aus Männern besteht, zum Beispiel in der Medizin, aber auch in der Geschichte, wo nur über die Männergeschichte geforscht wurde und so weiter. Und diese diese neue Kategorie Gender auch in wissenschaftlicher Forschung berücksichtigen zu sollen, die dann in Gender Studies und so weiter kumuliert hat, das ist sozusagen auch ein Hauptfokuspunkt dieses Antigenderismus, weil damit ja auch einherging, dass der Feminismus eben ausgezogen ist aus den Frauenzentren und aus den kleinen feministischen Zirkeln, wo die Frauen unter sich waren, rein in den Mainstream, an die Universitäten, in die politischen Parteien, in den Journalismus. Und das ist halt dann eine größere Gefahr für die bestehende Ordnung, als wenn es halt irgendwo auch mal ein Frauenzentrum oder ein Frauenbuchladen in der Stadt gibt, wo aber nur die 10 Feministinnen vom Ort hingehen und der Rest der Welt kann weitermachen wie bisher. Antigenderismus richtet sich dabei eben auch nicht nur gegen Frauen, sondern gegen alle Menschen, die sich nicht rollenkonform verhalten, also auch gegen schwule Männer zum Beispiel, auch gegen nicht-binäre Personen, gegen Transpersonen. Bekämpft werden eben alle, die bestreiten, dass es dieses traditionelle Schema binärer Weiblichkeit und Männlichkeit gibt und dass das naturgegeben oder gottgewollt sei. Und jetzt eben die Frage, wie steht das Christentum zu all dem? Ich habe mal so eine schöne Folie mitgebracht, die zeigt, dass das Christentum schon immer Wert auf die Geschlechtlichkeit gelegt hat. Also manchmal später wurde dann in Rom so ein Schnüdelchen über das Schniedelchen gelegt. Aber das ist so ein Christus von Michelangelo, der nicht in Rom steht und der Zensurbehörde entgangen ist und heute eben noch mit Schniedel zu betrachten ist. Aber man sieht, dass Christus dann natürlich als männlich dargestellt wird, als explizit männlich. Und das Thema Geschlecht, also manchmal wird ja gesagt, irgendwie fangt ihr jetzt heute an, über Geschlecht dauernd zu reden. Früher kamen wir doch auch ohne aus. Es gab nie eine Zeit, wo das Christentum ohne Gender-Debatten ausgekommen ist. Die gab es von Beginn an. Gender ist ein grundlegendes und von Beginn an kontrovers diskutiertes Thema im Christentum und darüber könnten wir auch einen ganzen Abend reden, weil das super interessant ist. Das Problem war nämlich, dass ja Christus ein Mann ist und wie bringt man das damit zusammen, dass er Erlöser ist, außer wurde er geboren, Geburten galten als total unrein in der Antike, wie kann man das alles wegdefinieren und so weiter. Also die frühe Christenheit hat sich total viel über das Thema Gender und Geschlecht gestritten. Aber das ist meine Hauptthese. Und natürlich hat die Männlichkeit Christi auch große kirchenpolitische Auswirkungen gehabt. Zum Beispiel war sie das Hauptargument dafür, dass Frauen vom Priesteramt ausgeschlossen wurden. Werden. Ich bin evangelisch, aber manchmal sogar noch werden. Okay. Aber, und natürlich hat auch mit der Etablierung als Staatsreligion im Römischen Reich eine Patriarchalisierung des Christentums stattgefunden, weil das Römische Reich eine besonders patriarchale Gesellschaft gewesen ist und das Christentum sich dem angepasst hat. Aber ich würde sagen, bis zum 18. Jahrhundert eigentlich lässt sich meiner Ansicht nach keine speziell christliche Frauenfeindlichkeit ausmachen. Also bis zum 18. Jahrhundert waren eigentlich die Gender-Debatten, die es jederzeit gab, stand das Christentum auf beiden Seiten. Ja? Es gab gleichermaßen solche und solche, die haben sich genauso gestritten wie der Rest der Bevölkerung über die Frage, ob auch Frauen eine Seele haben und so weiter. Also all diese Dinge, die da diskutiert wurden, da gab es keine klare christliche, frauenfeindliche Position, die sich unterschieden hätte von anderen gesellschaftlichen Gruppen. Das hat sich geändert mit der Aufklärung und der Französischen Revolution, denn die führten zu einer Spaltung des Diskurses, weil sich die Kirchen auf die Seite der Herrschenden stellten, auf die Seite des alten Systems, auf die Seite der Reaktion und gegen Emanzipation und Revolution. Und nicht nur in Bezug auf die Frauen. Die Frauen wurden ja gar nicht emanzipiert in der Französischen Revolution, sondern in Bezug auf alles, was sich emanzipieren wollte. Auch die Arbeiterbewegung, alle republikanische Bewegung. Die Kirche war dagegen. Und zwar in ihrer Mehrheit. Es gab natürlich auch einzelne Priester, die sich auf die Seite der Revolution gestellt haben. Aber so, nachdem sich das irgendwann mal sortiert hatte, anfangs war ja relativ viel Konfusion, hat die Kirche insgesamt sich gegen Aufklärung, gegen das neue säkulare Weltbild, gegen die Errungenschaft ja, der Aufklärung der liberalen Demokratie gestellt. Und damit wurde sie dann eben auch antifeministisch und antisozialistisch, befand sich aber in Europa eigentlich bis Anfang des 20. Jahrhunderts noch auf der Seite der bürgerlich-konservativen Mehrheit der Gesellschaft. Also es waren ja nicht nur die Christinnen und Christen antifeministisch und antisozialistisch, sondern das ganze konservative Bürgertum oder auch das nicht so konservative Bürgertum. Also Sozialismus und Frauenbewegung waren eher ausgeschlossen, eher randständig. Aber das hat sich dann, das heißt, die Kirche hat sich zwar schon von diesem gesellschaftlichen Diskurs der Gleichheit distanziert, aber war noch in der Mitte der Gesellschaft damit. Und das hat sich nach 68 nochmal verändert, weil nach 68 wurden diese Gleichberechtigungsschritte in die Gesellschaft insgesamt übernommen. Nach 68 kam die Frauenemanzipation, kam Arbeitergesetzgebung, kam der Aufstieg des Proletariats zu auch einem kleinen Bürgertum, diese Bildungsoffensive und so weiter. Also die Ideen von Freiheit, Gleichheit, also wirklicher Gleichheit, auch sozialer Gleichheit und Frauenemanzipation wurden gesellschaftlicher Mainstream. Und da hat sich dann so ein bisschen auch noch die evangelische und die katholische Kirche auseinanderentwickelt. Insofern die evangelische Kirche dem Zeitgeist hinterhergehechelt ist. Tatsächlich hat hinterhergehechelt, weil sie alles nur mit 10, 15 Jahren Verspätung eingeführt hat. Also zum Beispiel Beamtinnen-Zölibat wurde in den 50ern abgeschafft. In der Kirche wurde das Zölibat für Pfarrerinnen erst Ende der 60er abgeschafft. Aber so mit 10 oder ja, also Ehe für alle gab es halt in der Gesellschaft, also früher, also wie auch immer, die evangelische Kirche hechelt dem Zeitgeist hinterher, die katholische Kirche nicht. Und das hat dazu geführt, dass in der katholischen Kirche tatsächlich, also sie beharrt auf dem Ausschluss von Frauen aus Ämtern, was keine andere Institution heutzutage mehr macht. Sie lehnt Verhütungsmittel ab, glaube ich, immer noch, zumindest offiziell, oder? Vielleicht ist das auch inzwischen geändert worden, aber da denken auch alle, wie kann man? Und sie beharrt eben weiter auf einem staatlich durchzusetzenden Gebärzwang für ungewollt Schwangere. Da geht jetzt auch der gesellschaftliche Trend dagegen. Das heißt, die katholische Kirche war damit vielleicht die erste Institution überhaupt, die Anti-Gender als Identitätsmerkmal entdeckt hat. Also das, was die Kirche unterscheidet von allem anderen, ist, dass sie festhält an der alten Geschlechterordnung, wo alle anderen schon umgefallen sind. Und das war eine Entscheidung, die eigentlich nicht so klar war nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, die aber dann mit Wojtyla sozusagen forciert wurde. Unter Wojtyla wurde eben entschieden, dass die katholische Kirche dieses frauenemanzipatorische Zeug nicht mitmacht, was jetzt so anfängt. Und der Vatikan war es eben dann auch, der das Anti-Gender-Narrativ erfunden hat und strategisch platziert hat. Und zwar im Folgenden beziehe ich mich auf die Arbeiten der Theologin Ruth Hess vom Studienzentrum der EKD für Genderfragen, die sich mit diesem Thema intensiver beschäftigt hat als ich. Und sie beschreibt eben, wie Anti-Gender erstmals im Zusammenhang der 4. Weltfrauenkonferenz der UNO 1995 in Peking als erkennbares Dispositiv in Erscheinung getreten ist. Und zwar wurde es dort ins Leben gerufen vom Heiligen Stuhl, also dem Leitungsorgan der römisch-katholischen Kirche. Der Vatikan ist ja eines der nichtstaatlichen Völkerrechtssubjekte unter dem Dach der UNO. Und in dieser Rolle opponierte der Vatikan in Peking massiv gegen die Beschlussfassungen der Konferenz zu Frauenrechten, vornehmlich im Bereich sexueller und reproduktiver Selbstbestimmung. Und dabei schloss er sich nicht nur mit römisch-katholisch geprägten Staaten zusammen wie Honduras, sondern auch mit islamisch-fundamentalistischen wie Ägypten, Iran, Irak oder Libyen. Also diese religiös-fundamentalistisch-patriarchalen Staaten haben eine Allianz gebildet, um gegen die Beschlüsse der Weltfrauenkonferenz von Peking vorzugehen. Und diese Länder haben ein gemeinsames Papier, eine Gegenstellungnahme zu den Entwürfen verfasst, die zu großen Teilen wörtlich aus der Vorlage des Vatikans abgeschrieben waren. Und aber das war nicht neu, dass der Vatikan und diese Länder sozusagen gegen Frauenemanzipationsprozesse in der UNO auftreten. Was neu war, dass sie eine völlig neue Taktik hatten im Vergleich zu der Weltbevölkerungskonferenz in Kairo nur ein Jahr zuvor. Und die veränderte Taktik hat sozusagen ermöglicht, dieses neue Narrativ. Also in Kairo war es zu einem offenen Clash gekommen zwischen diesen patriarchalen Staaten und den feministischen NGOs und den westlichen Regierungen, die sozusagen sich gestritten haben darüber, sind wir für oder gegen Frauenemanzipation. Da haben natürlich die patriarchalen Länder keine gute Figur gemacht. Und daraus haben sie gelernt, daraus hat vor allen Dingen der Vatikan gelernt und hatte 1995 eine vollkommen andere Strategie. Und zwar zunächst hat er in Peking eine Frau an die Spitze der Delegation gesetzt, nämlich die Harvard-Professorin Manny Ann Glennon aus USA. In Kairo war dann noch ein Erzbischof, Leiter der Delegation. Sieht schon mal ganz anders aus. Und dann, statt moralische Rückzugsgefechte zu führen, präsentierte sich der Vatikan jetzt als Anwalt der wirklichen Fraueninteressen, insbesondere der Interessen der Frauen aus ärmeren Ländern gegen das westlich-feministische Establishment. Und das heißt, feministische Gleichstellungsbemühungen, wie sie in der UNO von westlichen Ländern vorgeschlagen wurden, charakterisierte er als liberale Menschenrechtsrhetorik, die mit ihrem exzessiven Individualismus der komplexen Situation von Frauen in der Welt nicht gerecht wird und letztlich eine neue Form der westlichen Kolonisation darstellt. Und da erkennen wir doch jetzt, wer jetzt so argumentiert, das ist Putin, das ist Orban, das ist Erdogan. Und so weiter. Das, was Sie sozusagen jetzt in Ihren anti-westlichen, anti-gay, anti-feministischen Positionen betrieben, haben Sie abgeschrieben aus der Stellungnahme des Vatikans 1995. Außerdem hat der Vatikan damals zum ersten Mal mit einer Art strategischer Projektion gearbeitet, die inzwischen generell bei Rechtsautoritären üblich ist. Und zwar hat der Vatikan den feministischen Frauen politischen Kräften vorgeworfen, sie würden sich zu stark auf sexuelle und reproduktive Themen stürzen, was sie aber natürlich selber machen. Ich meine, wer spricht dauernd über Sex und Gender? Ja? Nicht die Feministinnen. Der Vatikan spricht dauernd, die Rechten sprechen dauernd darüber. Das heißt aber, es wird andersrum dargestellt. Und natürlich ging es eben, Themen waren Kampf gegen Abtreibung, Kampf gegen Homosexualität. In jüngerer Zeit kam jetzt noch Kampf gegen Transgeschlechtlichkeit dazu. Das heißt, da wird dann immer ein traditionelles feministisches Argumentationsmuster quasi umgedreht und zum Beispiel gesagt, ihr redet viel zu viel über Fruchtbarkeitsthemen und über Sex, ihr müsst über Alphabetisierung und Bildung reden. Das heißt, dieses gegeneinander Ausspielen von materialistischen und reproduktiven Themen ist auch damals sozusagen eine Strategie, die der Vatikan damals erstmals angewendet hat und die heute von Rechtsautoritären überall in der Welt kopiert wird. Und besonders wirkmächtig hat sich eben ein weiterer Baustein der neuen Taktik Roms erwiesen, und das war der Kampf um die Sprache, speziell um den Begriff Gender. Schon im Vorfeld der Konferenz hat der Vatikan die Verwendung des Wortes problematisiert, und zwar so radikal, dass die UNO eine Kontaktgruppe eingesetzt hat, die die Bedeutung des Wortes Gender erarbeitet hat und eine Definition, also ein Statement on the commonly understood meaning of the term gender erarbeitet hat, weil es ist ja in Englisch ein ganz normales Wort, Gender. Es ist ja nicht so, für uns ist es ein Fremdwort, weil wir normalerweise von Geschlecht sprechen, aber im Englischen ist ja Gender einfach nur ein Wort. Und der Vatikan hat aber sozusagen problematisiert, dass dieses Wort gebraucht wird, und damit hat er ein Narrativ, also eben dieses Anti-Gender-Narrativ in die Welt gesetzt. Das heißt, man kann sagen, dass die vierte Weltfrauenkonferenz in Peking der Ursprung dieses Kulturkampfes ist, den wir heute austragen. Und natürlich ist ein ganz besonderes Thema dabei das Thema Abtreibung. Abtreibungsverbote sind ja ein altes christliches Thema, weil also das ist etwas, wo man auch andocken kann an alte Narrative. Und es ist eine ethische Frage, die ja auch tatsächlich Diskussionsbedarf möglicherweise mit sich bringt. Und ist aber übrigens gar nicht schon immer ein so wichtiges Thema für die katholische Kirche. Also die katholische Kirche hat schon immer Abtreibung abgelehnt, aber nicht so doll, nicht so zentral. Auch zum Beispiel die Republikaner in den USA hatten noch bis in den 50er Jahren zwar, ja, Abtreibung ist schlecht, wenn es weiße bürgerliche Frauen machen, aber wenn es schwarze Frauen machen oder arme Frauen machen, ist vielleicht ja gar nicht so schlimm, wenn sie, also so wurde da teilweise diskutiert, noch in den 50er und 60er Jahren in der republikanischen Partei. Aber dieser Fokus auf Anti-Abtreibungskampf, also dass das das Zentrum, das wichtigste Thema ist, das man hat, das kam eigentlich tatsächlich erst in den 70er Jahren als Reaktion auf die Forderungen von Frauen nach reproduktiver Selbstbestimmung, auf die Post-Choice-Bewegung. Und das Problem ist halt sozusagen auch dabei, auch bei dem Thema Abtreibung, dass es sich nicht einfach um den Versuch handelt, eine inhaltliche Debatte zu führen, sondern in den letzten 10, 20 Jahren ist eben dieses Thema Abtreibung auch so ähnlich wie die Ablehnung von Gender und das Ablehnen von inklusiver Sprache zu einem Identitätsmerkmal gewesen. Wenn ich fundamental christlich sein will, dann muss ich gegen Abtreibung sein. Ja? Wenn ich rechts sein will, muss ich gegen Abtreibung sein, auch wenn mir das Thema Abtreibung ja also total egal ist und ich da noch nie drüber nachgedacht habe. Diese Diskussionen sind auch nicht von großer Sachkenntnis geprägt. Das heißt, es geht einfach darum, sozusagen, man hat mit diesem Statement, wir sind ja für das ungeborene Leben und so, das sind Parolen oder Positionen, die zur Wiedererkennung der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Bewegung dienen. Und das ist natürlich für Frauen oder für Menschen, die schwanger werden können, total schwierig, weil auf ihrem Rücken sozusagen eine globale rechte Identitätspolitikkampagne stattfindet. Und die Abtreibungsgegner, diejenigen, die das verunmöglichen wollen, dass Menschen ungewollte Schwangerschaften beenden, die propagieren das gar nicht aus unbedingt ethischen und moralischen Gründen, sondern weil das sozusagen das ist, wohinter sie viele Leute versammeln können, wo sie Aufregung generieren können. Und sie machen das eben mit richtig viel Geld. Diese Broschüre ist 2021 erschienen und von der EU rausgegeben, und sie heißt im Untertitel Religiös-extremistische Geldgeber gegen Menschenrechte auf Sexualität und reproduktive Gesundheit in Europa 2009 bis 2018. Also sie endet schon vor 5 Jahren, aber in dieser Zeit kann man sich im Internet runterladen. Ist total interessant und auch beängstigend. Da wird aufgezählt, welche Personen und Organisationen überall internationale Kampagnen gegen reproduktive Rechte finanzieren. Rechte, christliche Rechte, Thinktanks, Stiftungen, russisch-orthodoxe Oligarchen, die russischen Regierungsbehörden, ganz massiv europäische Anti-Gender-Stiftungen, Fundraising-Organisationen zum Aufbau rechtsextremer politischer Bewegungen, soziale und wirtschaftliche Eliten, Aristokratie, klerikal-aristokratische Netzwerke, die alten Adelsfamilien, und eben auch christliche, katholische, protestantische und orthodoxe Netzwerke. Die sind sehr detailliert aufgezählt mit Namen und so weiter, wie sie vernetzt sind, wie sie sich kennen. Und die finanzieren eben global den Kampf und Propaganda gegen reproduktive Rechte vor allen Dingen, aber auch gegen Homosexualität und auch gegen neuerdings eben Transgeschlechtlichkeit. Motto heißt Restoring the Natural Order of Things. Das ist das Motto sozusagen, die natürliche Ordnung der Dinge wiederherstellen. Teilweise sind sie sogar gegen Ehescheidung. Also es geht darum, alle diese Rechte sozusagen wieder zurückzutragen. 2018, seither ist es nicht besser geworden. In dem Jahr hat sich der ultrareligiöse Think Tank Agenda Europe gegründet. Die machen gezielt Lobbyarbeit, insbesondere gegen legale Abtreibungsmöglichkeiten, aber auch gegen Homosexualität. Sie machen Lobbyarbeit in Ländern, wo zum Beispiel die Gefahr besteht, dass die Ehe für alle eingeführt wird, machen die Kampagnen und Lobbyismus, wie gesagt, gegen Gleichstellung weniger, teilweise aber auch gegen Ehescheidung. Konkrete Initiativen waren, Agenda Europe war maßgeblich bei der Durchsetzung des strikten Abtreibungsverbots in Polen beteiligt, das ja inzwischen schon mehrere Frauen das Leben gekostet hat, weil in Polen Ärzte keine, nicht mal tote Föten mehr aus dem Uterus entfernen. Das heißt, die Frauen sterben an Sepsis, weil sie nicht behandelt werden. Aber sie machen auch konkrete Initiativen, zum Beispiel in Petitionen, und ein Referendum gegen Homosexualität in Rumänien, Kampagnen gegen die Annahme der Istanbul-Konvention, also das ist ein Übereinkommen gegen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt in Bulgarien. Da waren sie erfolgreich. Bulgarien hat die Istanbul-Konvention nicht unterzeichnet, in Kroatien und in Polen. Also das heißt, es ist wirklich massiver Lobbyismus mit viel Geld und Propagandakampagnen dahinter. Und das heißt, wenn wir heute über Abtreibungsfragen diskutieren, geht es nicht um die moralische Frage des ungeborenen Lebens, sondern wir müssen diese Fragen in einem größeren Kontext sehen, in dem Kontext, dass sie einfach ein antifeministisches Agenda-Setting sind und dass es wirklich darum geht, liberale demokratische Gesellschaften rückabzuwickeln über diese Themen. Und das Anti-Gender-Thema ist eben dabei der Kitt, der verschiedene Strömungen dieses rechten Spektrums versöhnt, die eben eigentlich gar nicht zusammenpassen. Ich habe jetzt vor allen Dingen über die christlich-fundamentalistischen Netzwerke geredet, die sind aber nur ein Akteur in dieser globalen Rechten. Ein anderes Bein sind eben Männerrechtler und Väterrechtler, also diese antifeministischen Männerbewegungen. Und das dritte Standbein sind halt rechtsautoritäre faschistische Bewegungen, identitäre Bewegungen. In diesem Dreiklang ist eben dieses Anti-Gender das, was sie vereint. Ich meine, Donald Trump mit seiner Sexualmoral als Führungsfigur der evangelikalen Christen ist ja völlig absurd. Das passt ja überhaupt gar nicht zusammen. Der krasse Rassismus der identitären faschistischen Bewegungen passt nicht zusammen mit einer christlich-fundamentalistischen Positionierung. Das einzige Thema, wo sie sich einig sind, und dann ziehen sie darüber eben an einem Strang, ist die Ablehnung von Feminismus, ist die Anti-Gender-Positionierung. Noch kurz zu diesen beiden anderen Strömungen, vielleicht Incels, könnt ihr auch das Buch lesen von Veronika Kracher, Incels, Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kunst. Incels sind wirklich ist eine antifeministische Männerbewegung, die vor allen Dingen in den USA, aber auch inzwischen in Europa stark ist. Die Männer, die sich online in Foren darüber austauschen, dass sie keinen Sex haben und obwohl sie der Meinung sind, dass ihnen das rechtmäßig zusteht, Sex zu haben. Und die Bandbreite ist groß, sie reicht auf der eher harmlosen Seite von Pickup-Artists. Das sind Männer, die sich gegenseitig Tipps dazu geben oder Coachings anbieten, wie sie Frauen rumkriegen, mit ihnen ins Bett zu gehen, bis hin zu frauenfeindlichen Leuten, die über Frauen als Femoide reden, in sächlichen Pronomen, die man versklaven muss und wo dann Vorschläge kursieren, wie dass der Staat sozusagen große Bordelle betreiben muss, wo jedermann jederzeit kostenlos Sex haben kann und die Frauen müssen dazu gezwungen werden. Auch da sehen Sie, das ist eine Ideologie, die eigentlich nicht wirklich mit christlichen Werten, nicht mal mit christlich-fundamentalistischen vereinbar sind. Aber dennoch arbeiten die zusammen, weil sie sich über diese Ablehnung von zu viel Gender irgendwie einigen können. Ja? Teilweise neigen die Incels auch zu Terrorismus. Zum Beispiel gab es 2014 den Anschlag von Elliot Roger, einem 22-Jährigen in den USA mit vielen Toten, der ein großes, langes Manifest hinterlassen hat, wo er seine Ideologie erklärt. Es gab den Attentäter von Halle in Deutschland, der auch einen Incel-Hintergrund hatte. Es gab Ereignisse. Elliot Roger wird in der Szene als Held verehrt und so weiter. Da kann ich jetzt so nicht tief ein. Also auch da ist es so, dass es einen moderaten Einstieg gibt über Foren, wo sich einfach junge Männer darüber austauschen, dass sie keine Freundin finden. Und es geht dann immer weiter. Man kann dann in die Tiefen und kommt dann immer weiter in immer radikalisiertere Bereiche. Und die Incels waren natürlich neben den christlichen Fundamentalisten auch eine der Gruppen, die maßgeblich zur Wahl von Trump beigetragen haben und denen natürlich verehren. Übrigens, und da sieht man wieder, dass die auch mit der nächsten Gruppe, über die ich reden will, den Rechtsidentitären, auch nicht übereinstimmen. Die Incels verehren zum Beispiel auch den IS, den Islamischen Staat, weil die zeigen uns, wie man mit Frauen richtig umgeht. Und das ist wiederum nicht vergleichbar mit den Islamhassern der identitären Bewegung. Das ist Martin Sellner, ein österreichischer Theoretiker der Neofaschisten. Der hat gerade ein Buch geschrieben, das heißt Regime Change von Rechts. Unsere ethnokulturelle Identität und Substanz bewahren, das ist das Hauptziel. Das sind also die Vordenker der identitären Bewegung, der anti-islamistischen Bewegung, Pegida und so weiter. Die setzen vor allen Dingen auf Rassismus und Diskursverschiebung und sind sozusagen der dritte große Akteur, die sich mit diesen anderen. Und man kann eben sehen, dass diese drei Kosmen von Bewegungen sozusagen immer so umeinander kreisen und sich aber zusammenfinden, wenn es zum Beispiel zu Demonstrationen kommt bei den Querdenkern und bei jetzt auch wieder bei den Putin-Freunden, die für also gegen Waffenlieferungen in die Ukraine sind. Also es gibt dann so Themen, wo sie sich immer wieder zusammentun, obwohl sie eigentlich in wesentlichen Punkten unvereinbar sind. Und ja, zur Kirche zum Beispiel haben sie auch Sellner da ein ganz ambivalentes Verhältnis. Das eigentliche Christentum wird gelobt, weil da ist ja die natürliche Ordnung drin. Aber die real existierende Kirche ist schon Teil des linken Meinungsterrors. So viel, ne? Und zwar natürlich vor allem die evangelische, aber auch die Katholiken gehorchen ja auch nicht mehr so, wie sie sollen. Also, aber er sieht strategisch, dass die Kirche oder dass das Christentum eben ein Teil der von ihm angestrebten Diskursverschiebung nach rechts sein kann, weil es ja diese Anknüpfungspunkte gibt mit der natürlichen Ordnung. Und tatsächlich ist es so, dass die EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland, hat von 2020 bis 2022 eine Studie durchführen lassen zur Frage, wie weit rechtspopulistische Positionen innerhalb der Evangelischen Kirche verbreitet sind. Ist jetzt nur auf die Evangelische Kirche bezogen, aber ich glaube, es ist nicht in der katholischen Kirche so total anders. Und da hat sich eben gezeigt, dass wenn man dass vor allen Dingen sozusagen, wenn man die Meinung der Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland anschaut und vergleicht mit den Meinungen der evangelischen Gemeindemitglieder, dass sich da keine große Unterscheidung zeigt, außer dass die Evangelischen in Bezug auf Rassismus und Fremdenfeindlichkeit etwas weniger rassistisch und fremdenfeindlich sind, aber in Bezug auf Geschlechtervielfalt, auf reproduktive Freiheit und auch Frauenrollen etwas mehr. Ja? Und zwar ist es aber trotzdem so, und das fand ich dann interessant, ich habe mir diese Studie nämlich noch ein bisschen genauer angeschaut, es stimmt überhaupt nicht für alle Kirchenmitglieder, sondern es ist nämlich nicht so, dass die evangelische Kirchenmitglieder per se Feminismus ablehnen. Nicht mal die große Mehrheit derer, die sich in der Gemeinde und in der Kirche engagieren, tut das, sondern es ist eine sehr spezifische Untergruppe unter den ChristInnen, die diese Position vorantreibt, und zwar die, die in der Studie monoreligiös gemeint sind. Das sind also Menschen, die im Christentum die eine wahre Religion sehen und anderen Weltanschauungen kritisch bis ablehnend gegenüberstehen. Und diese monoreligiöse Orientierung im Unterschied zu einer transreligiösen Orientierung, also zu Menschen, die auch andere Religionen interessant finden, auch anderen Weltanschauungen gegenüber offen sind, diese Monoreligiösen, die zeichnen sich auch besonders durch eine Ablehnung von Feminismus und von Gender-Themen und so weiter aus. Und das könnte man jetzt sagen, dann ist das Problem ja gar nicht so schlimm, weil unter allen Kirchenmitgliedern sind diese monoreligiös Orientierten nur 3,4%, also eine winzige Minderheit. Könnte man sagen, egal, sie können, wollen doch machen, was sie wollen, sind ja nur 3%. Das Problem ist nur, dass diese 3,4% innerhalb der Gemeinden ganz besonders laut und präsent sind. Sie melden sich häufig zu Wort, sie dominieren die Debatten und sie beanspruchen für sich die Deutungshoheit über das, was richtiges Christentum ist. Und unter den hochspirituellen, in den Gemeinden engagierten Menschen sind genau diese monoreligiösen, nämlich fast ein Viertel, 22%. Und für sie, und das ist ein Problem deshalb, weil für diese monoreligiös orientierten hochspirituellen Menschen die Kirchengemeinde oft die wichtigste soziale Ressource ist. Das ist der Ort, wo sie sich geborgen und zu Hause fühlen. Und sie setzen deshalb alles dran, die Gemeinde als ihren Ort zu verteidigen. Und transreligiöse Kirchenmitglieder sind halt offener. Die können auch genauso gut woanders hingehen, um sich sozial beheimatet zu fühlen. Für die ist nicht die Kirche der einzige Ort, wo sie hingehen können. Und das trägt dann dazu bei, dass wenn es zu Konflikten in Gemeinden kommt, zum Beispiel über solche Fragen, wie offen soll man sein für Rechtspopulismus, wie soll man sich positionieren, dass dann ganz heftige Diskussionen losgehen und dass das dann oft dazu führt, dass die Transreligiösen gehen und den anderen den Raum überlassen, einfach weil die härter darum kämpfen. Und das halte ich für ein großes Problem, was von Kirchenleitungen strategisch bisher unterschätzt wird. Einfach deshalb, weil diese Lauten darüber hinwegtäuschen, dass sie eigentlich nur 3% der Kirchenmitglieder sind. Aber die 97%, die hört man halt nichts, weil sie nichts sagen oder dann eben wegbleiben und woanders hingehen. Sie haben nicht so diese existenzielle Notwendigkeit für die Kirche als ihren Ort zu kämpfen. So, damit komme ich auch jetzt zum Schluss. Was kann man also tun? Was ist der aktuelle Stand? Was können wir machen? Hier habe ich 6 Vorschläge der Amadeo Antonio Stiftung. Solidarisieren mit den Betroffenen, analysieren, sich positionieren und widersprechen, Menschenrechte verteidigen und Gegenentwürfe entwickeln zu diesem rechten Narrativ. Wir haben halt eine problematische Situation momentan, die darin besteht, dass viele Ungleichzeitigkeiten in unserer Gesellschaft sind. Also klar, es ist ja nicht nur so, dass die AfD im Höhenflug ist. Gleichzeitig sind ja auch queere Bewegungen im Höhenflug. Auch die kriegen ja immer mehr Einfluss. Es gab früher mal die These, die hat Susan Faludi in die Welt gesetzt, von den Wellen, in denen sich der Feminismus bewegt. Mal hat der Feminismus eine Hochphase und Erfolge, dann gibt es den Backlash und er wird wieder bekämpft. Dann hat er wieder eine Hochphase und so weiter. Aber diese Wellenbewegungen, die stimmen heute nicht mehr, sondern wir haben eben gleichzeitig unterschiedliche Wellen, die hochgehen. Ja? Sowohl die rechte Welle geht hoch, als auch die feministische Welle geht hoch. Und das macht natürlich die Situation sehr konfus. Je mehr Erfolg der Feminismus hat, desto mehr Hass löst er auch auf. Ich denke, dass ganz viel von diesem Anti-Gender-Attraktivität daher kommt, dass die nicht feministische Teil der Gesellschaft bis vor 10 Jahren noch dachte, dann werden die Frauen halt so ein bisschen gleichgestellt. Aber das interessiert uns nicht. Davon. Ich war es nicht.
Sonst musst du vielleicht ein Stück davor.
Und jetzt stellt sich halt eben raus, dadurch, dass sich die Gesellschaft wirklich verändert. Ich meine, ein so ein Drehpunkt war ja, als Petra Gerstner im ZDF angefangen hat, inklusiv zu sprechen. Ja, das ist natürlich was anderes, ob drei Feministinnen in einem feministischen Seminar inklusiv sprechen oder ob das die Sprecherin im Fernsehen macht. Aber das ist halt sozusagen eigentlich ja die natürliche Folge, wenn wir eine Emanzipationsbewegung sind, dann hat das natürlich irgendwann auch Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und in diesen Kämpfen sind wir jetzt gerade. Einen konkreten Vorschlag, den ich euch machen kann, ist, dass ihr das aktuelle Buch von Sascha Lobo lest, Die große Verunsicherung oder so heißt es. Ich hab selber gerade erst halb durch und gestern erst angefangen, die große Vertrauenskrise oder so, Vertrauen, irgendwas mit Vertrauen fehlt. Ich habe dann gleich gedacht, Vertrauen heißt ja auch Glaube, also wir haben eine Glaubenskrise und die zeigt sich eben dadurch, dass die Menschen nicht mehr auf etwas vertrauen. Und das ist ein sehr komplexes Thema, wo man kaum konkrete, glaube ich, strategische Handlungsanweisungen geben kann, sondern ein Punkt ist, der mir dabei immer wichtig ist, solche Vorschläge sind natürlich wichtig, aber ein Punkt, der mir wichtig ist, ist die Idee der Geistesgegenwärtigkeit, also die Vorstellung, dass wir in einer konkreten Situation eben geistesgegenwärtig handeln müssen und das auch können, das halte ich für wichtiger als so ausgefeilte Strategien auszulegen. Versteht ihr, wie ich es meine? Ende meines Vortrags.
Vielen Dank dir. Auf jeden Fall auch für mich viele.